NDR Info. Echo des Tages.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. Wir berichten gleich über eine neue politische Erscheinung in Deutschland, die Sammlungsbewegung der Sarah Wagenknecht. Dazu Bericht und Kommentar, was sie will und ob sie es schaffen kann. In der Hauptstadt, da wird über den Sinn einer Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz diskutiert. Die Bundeswehr will 2% der Wirtschaftsleistung investieren und Google hat Geburtstag. Der Konzern wird erst 20 Jahre alt. Gibt es links von Union und FDP eine politische Mehrheit? Das Wahlergebnis der vergangenen Bundestagswahl gibt darauf eine klare Antwort und sie heißt nein. Linke, Grüne und SPD haben nicht mehr Sitze als der Rest aus Union, FDP und AfD. Und doch meint Sarah Wagenknecht, die Vorsitzende der Linksfraktion, es gebe eine linke Mehrheit in der Gesellschaft. Und um deren Anhänger zu mobilisieren, gründete Wagenknecht mit ihrem Mann Oskar Lafontaine die Sammlungsbewegung Aufstehen. Heute gab Wagenknecht dazu das Startsignal. Doch diese linke Sammlungsbewegung wird auch unter Linken selbst skeptisch gesehen. Zwei Mitstreiter von SPD und Grünen sind dabei. Doch sonst hält sich die Begeisterung in allen drei Parteien in Grenzen. Aus Berlin berichtet Isabel Reifenrath.
Die Partei Die Linke ist gespalten über Sarah Wagenknechts neue Sammlungsbewegung Aufstehen. Auf Twitter schreibt der Bundestagsabgeordnete Fabio De Masi, was Bernie Sanders kann, können wir, in Klammern hoffentlich, auch. Stefan Liebig von den Linken hingegen meint, es gebe noch viele offene Fragen. Der Fraktionsvorsitzende der Linken, Dietmar Bartsch, ist der Bewegung nicht beigetreten. Er sieht es als seine Aufgabe an, die Partei zusammenzuhalten.
Wir haben dort innerhalb der Linkspartei keine einheitliche Positionierung. Und deswegen sage ich, die sich engagieren wollen, die mögen es tun. Die das kritisch begleiten wollen, die mögen das tun. Ich wünsche mir, dass es einen Erfolg für die politische Linke gibt. Und das heißt, dass wir gesellschaftliche und hoffentlich irgendwann auch wieder parlamentarische Mehrheiten haben. Das wäre gut für Deutschland und gut für Europa.
Der SPD-Bundestagsabgeordnete Marco Bülow twitterte, die Zeit sei reif für Aufstehen. Doch aus der SPD gibt es auch kräftigen Gegenwind. Juso-Chef Kevin Kühnert wirft der Bewegung vor, inhaltlich beliebig zu sein. Auch Grünen-Vorsitzender Robert Habeck vermisst Inhalte und Ideen. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil schreibt auf Twitter, es handle sich bei Aufstehen nicht um eine Bewegung, sondern um einen Machtkampf. Und auch der SPD-Bundestagsabgeordnete Johannes Kahrs denkt, es gehe um einen Machtkampf innerhalb der Linkspartei.
Wenn man sich dieses Konstrukt anguckt, dann ist es halt so, dass es so eine Sammlungsbewegung ja gibt und die hat sich in Chemnitz getroffen. Da waren Sozialdemokraten, da waren Linke, da waren Grüne. Aber das hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was dieser Ego-Trip von Frau Wagenknecht jetzt hier darstellt.
Die Kritik, es gehe um sie selbst, wies Sarah Wagenknecht deutlich zurück.
Also mir geht es doch nicht darum, dass ich jetzt hier irgendwie immer vorne tanzen muss, sondern mir geht es darum, dass eine erfolgreiche Bewegung auf den Weg kommt. Und ich denke, das sehen wir alle, die wir hier so sitzen, vorn.
Neben Flensburgs SPD-Oberbürgermeisterin Simone Lange unterstützt auch der frühere Grünen-Vorsitzende Ludger Vollmer Wagenknecht Sammlungsbewegung. Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Konstantin von Notz twitterte, die nationalen Anklänge und die Leute, die gefühlte Ewigkeiten politische Spitzenämter besetzt haben, wirkten auf ihn wenig inspirierend. Sarah Wagenknecht hofft mit ihrer Bewegung, neue politische Mehrheiten zu gewinnen. Mit einem neuen Fokus auf soziale Themen will sie AfD und Nichtwähler zurückgewinnen. Die AfD, die Wagenknecht eigentlich angreifen will, sieht eine Chance in der Bewegung. AfD-Vorsitzender Alexander Gauland glaubt, die Bewegung könne parteipolitische Schützengräben überwinden. Sie dürfe sich aber nicht dem politisch korrekten Mainstream der Bionade-Bourgeoisie anbiedern. Die Reaktionen aus den Parteien zeigen, mit dem Erfolg der Bewegung Aufstehen, wie ihn sich Sarah Wagenknecht vorstellt, könnte es schwierig werden. Aber immerhin hat sich die Zahl der Unterstützer online innerhalb von 4 Wochen verdoppelt. Schon mehr als 100.000 Menschen haben sich auf der Internetseite von Aufstehen registriert.
Sarah Wagenknecht startet also ihre Sammlungsbewegung Aufstehen. Doch braucht es die überhaupt? Und ist die Fraktionsvorsitzende der Linken hier die richtige Galionsfigur? Andrea Müller kommentiert.
Warum nicht? Wenn die rechte Szene sich vernetzt und immer aggressiver die Meinungshoheit für sich reklamiert, warum dem nicht eine linksdemokratische Bewegung entgegensetzen? Warum nicht versuchen, aus den Wutbürgern Mutbürger zu machen und den Mitläufern, den Unzufriedenen, Alternativen zur AfD zu bieten, zumal die in zentralen Politikfeldern überhaupt keine Antwort auf drängende Fragen auf Lager hat? Warum nicht auch SPD, Grüne und Linke an Gemeinsamkeiten erinnern, an Ziele, an Grundüberzeugungen, die während der vielen GroKo-Jahre in den politischen Grabenkämpfen um Macht und Mehrheiten verloren gegangen sind? Die Zeit wäre reif, denn es steht schlecht um die Demokratie. Das Vertrauen vieler Bürgerinnen und Bürger in das, was die Parlamente so zustande bringen, schwindet. Und warum soll es nicht Sarah Wagenknecht machen, wenn sich sonst niemand dazu aufraffen kann? Klar, ihre Initiative steckt voller Widersprüche. Bisher war Sarah Wagenknecht bekannt für ihre dicken roten Linien, wenn es um ein Bündnis mit der SPD ging. Noch im Bundestagswahlkampf waren die Sozialdemokraten das Ziel ihrer rhetorischen Giftpfeile. Selbst dann noch, als die SPD in den Umfragen schon am Boden lag. Fürs Sammeln und Einen ist die Fraktionschefin der Linken im Bundestag nicht gerade eine Idealbesetzung. Ob sie aber die Kräfte links von der Mitte am Ende spaltet, liegt nicht allein an ihr. Es kommt auch darauf an, wie sich Linke, SPD und Grüne jetzt verhalten, ob sie mit aufstehen oder eben liegen bleiben. Der Gründungsaufruf wird sie kaum wachrütteln. Die Analyse der globalen Verhältnisse ist bekannt. Vieles davon findet sich auch im linken Parteiprogramm. Gegen Niedriglöhne und Leiharbeit, für bezahlbaren Wohnraum und gesundes Essen für alle. Die Thesen zur Flüchtlingspolitik aber spalten schon allein die Linke. Die hohe Zahl an Flüchtlingen führt zur Verunsicherung, heißt es im Gründungsaufruf. Sie verschärft die Konkurrenz um Sozialwohnungen und Kita-Plätze. Dürfte schwierig werden mit dem Sammeln. Auch und vor allem, weil die Initiative das Wichtigste völlig offen lässt. Der Aufruf enthält weder Strategien noch Konzepte, um die komplexen Probleme zu lösen. Da sind die Parteien in ihren Programmen schon weiter. Warum also nicht beides? Aufstehen, um Bürgerinnen und Bürger zu beteiligen, und zusammensetzen, um alte Parteigräben zu überwinden.
Der Kommentar von Andrea Müller im Echo des Tages auf WDR5 und NDR Info. Die Ereignisse in Chemnitz haben die Diskussion darüber angefeuert, ob der Verfassungsschutz gegen die AfD aufgefahren werden kann. Anlass waren das gemeinsame Auftreten mit der Pegida oder auch einzelne Äußerungen von AfD-Politikern in sozialen Netzwerken. Und deshalb kommt vereinzelt die Forderung auf, die AfD vom Geheimdienst ausforschen zu lassen. Doch das ist nicht ganz so einfach, denn es sitzen frei gewählte AfD-Abgeordnete im Bundestag und in fast allen Landtagen. Also werden Wege gesucht, wie man gegen Hetze aus dem AfD-Umfeld vorgehen kann. Und da kommen nun die Bundesländer ins Spiel. Dort gibt es bereits erste Ansätze, im rechten Spektrum verdeckte Erkenntnisse zu gewinnen. Uwe Jahn.
Je näher das Innenministerium oder Kanzleramt, desto vorsichtiger die Äußerungen zur Frage, ob die AfD nun vom Verfassungsschutz beobachtet werden soll oder nicht. Innenminister Horst Seehofer, CSU, beantwortet die Frage nach der Überwachung der AfD deshalb lieber erst einmal grundsätzlich.
Ja, zur Bekämpfung von extremen, radikalen Parteien, die nicht auf dem Boden unseres Grundgesetzes stehen. Und nein zu reinen Aktionismus.
Will sagen, man muss immer wieder prüfen, ob die AfD wirklich die Kriterien für eine Überwachung erfüllt. Tatsächlich nämlich braucht es dafür gute Gründe, erklärt Stefan Meyer, CSU, parlamentarischer Staatssekretär im Innenministerium.
Die Hürden sind sehr hoch, insbesondere auch vom Bundesverfassungsgericht sehr hoch gesetzt worden. Eine Partei muss die freiheitlich-demokratische Grundordnung abschaffen wollen oder den Bestand oder die Sicherheit eines Bundeslandes oder sogar der gesamten Bundesrepublik gefährden. Und da reichen eben einzelne, zwar unappetitliche und auch verwerfliche, auch nicht nachvollziehbare Äußerungen von einzelnen Parteimitgliedern nicht aus.
Schließlich ist die Überwachung beispielsweise eines Parlamentariers ein schwerwiegender Eingriff in das freie Mandat, das den Schutz des Grundgesetzes genießt. Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU, verweist auf die Fachebene.
Das sind also keine politischen Entscheidungen, sondern es sind Entscheidungen, die auf Tatsachen beruhen. Und das wird regelmäßig wieder adjustiert. Wir haben ja aus einigen Ländern gehört, dass es durchaus solche Beobachtungspunkte gibt. Und so wird das auch auf der Bundesebene gehandhabt.
Deutlicher wird da schon Andrea Nahles, die Parteivorsitzende der SPD. Sie befürwortet eine Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz.
Ich glaube, es gibt gute Gründe, seit Chemnitz das zu tun. Denn es ist offensichtlich, dass die AfD sich zur Vorfeldorganisation hat machen lassen oder freiwillig gemacht hat von Rechtsradikalen und rechtem Mob.
Immerhin in Niedersachsen und in Bremen wird die Jugendorganisation der AfD, Junge Alternative, vom Verfassungsschutz überwacht, wogegen die Organisation sich rechtlich zur Wehr setzen will. Ganz klar ist der Fall natürlich für die AfD selbst. Lars Herrmann, AfD-Bundestagsabgeordneter aus Leipzig, sagt es so.
Die AfD ist eine demokratische Partei, steht fest auf den Boden des Grundgesetzes.
Auch entschiedener, aber gegenteiliger Überzeugung ist die Linken-Vorsitzende Katja Kipping.
Dass die AfD Feinde der Verfassung sind, das ist vollkommen klar.
Die Linke hatte einst selbst erfolgreich gegen die Beobachtung durch den Verfassungsschutz geklagt. Das Bundesverfassungsgericht hatte daraufhin die Hürden hochgelegt. Daher die Zurückhaltung im Bundesinnenministerium und im Kanzleramt auch.
Soweit Uwe Jahn. Die Bundeswehr ist seit Jahren in der Klemme. Einerseits wird von ihr erwartet, dass sie für die internationale Gemeinschaft anspruchsvolle Auslandseinsätze stellt. Andererseits ist sie ja auch für den Schutz im Inland zuständig. Und beides zusammen kostet viel Geld. Geld, das die Truppe aber nicht bekommt. Ausrüstungsmängel und Unzufriedenheiten sind die Folge. Da kommt der Druck aus Amerika für die Verteidigungsministerin sogar ganz gelegen. Denn US-Präsident Trump fordert ja NATO-Beiträge von 2% der Wirtschaftsleistung. Heute wurde ein Strategiepapier aus dem Ministerium bekannt, in dem diese 2% tatsächlich enthalten sind. Anja Günther.
Wie eine moderne Bundeswehr auszusehen hat, gut ausgestattet und strategisch bestens aufgestellt, davon hat Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen eine klare Vorstellung. Die Bundeswehr von heute darf nicht die von morgen sein. Von der Leyens Modernisierungskurs hat ein klares Ziel, wie sie heute während eines Besuchs an Marinestandorten in Bremerhaven und in Parow in Mecklenburg-Vorpommern erneut betonte.
Nach langen Jahren des Schrumpfens der Bundeswehr, wo gekürzt worden ist und wo reduziert wurde, sind wir jetzt wieder in einer Phase des Wachsens.
Dass heute, wenige Tage vor den Haushaltsberatungen des Bundestages, ein Strategiepapier aus dem Verteidigungsministerium bekannt geworden ist, dürfte kein Zufall sein. Das Papier beschreibt, wie das künftige Fähigkeitsprofil der Bundeswehr aussehen soll und was das vermutlich kosten wird.
Das ist ein großer Modernisierungsplan, an dem wir die letzten 2 Jahre gearbeitet haben, der in 3 Schritten, 2023, 2027 bis 2031 vorzeichnet, wohin die Reise geht.
Von der Leyens Verteidigungsetat beträgt im kommenden Jahr knapp 43 Milliarden Euro. Geht es nach der CDU-Politikerin, sollen es 2024 etwa 58 Milliarden sein und 2031 endlich so viele Milliarden, dass die Ausgaben für Rüstung und Militär 2% des Bruttoinlandsprodukts ausmachen. Von der Leyen hat das neue Strategiepapier bisher nur in groben Zügen skizziert. Details sind noch geheim. Unter anderem wird in dem Papier beschrieben, wie es die Bundeswehr schaffen kann, sich einerseits wieder verstärkt auf ihre eigentliche Kernaufgabe, die Landes- und Bündnisverteidigung, zu konzentrieren und andererseits ihre zahlreichen Auslandseinsätze sinnvoll zu erfüllen. Geplant ist offenbar beispielsweise, bestimmte Fähigkeiten von Heer, Marine und Luftwaffe besser und organisationsübergreifend zu bündeln in sogenannten Systemverbünden. Zum Systemverbund Land würden demnach etwa auch die Flugabwehr der Luftwaffe, Sanitäter und Cyberspezialisten gehören. Von der Leyens Modernisierungskurs umfasst alle Bereiche, die strategischen Fähigkeiten der Bundeswehr, Ausrüstung, Ausbildung, Digitalisierung. FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann findet seit langem, dass Deutschland mehr für eine schlagkräftige Bundeswehr tun muss.
Wir brauchen mehr Soldatinnen und Soldaten. Wir müssen sie besser ausrüsten, damit wir nicht nur die 3.500 Soldaten und Soldatinnen, die im Ausland tätig sind, sondern vor allem die Truppe hier vor Ort fit machen.
Klar scheint, Ministerin von der Leyen wird nicht locker lassen, will ihrer Forderung nach einem sukzessive ansteigenden Verteidigungsetat Nachdruck verleihen. Ob es am Ende 2% des Bruttoinlandsprodukts werden, ist nicht sicher. Die Zahl selbst ist in den Bundestagsfraktionen umstritten. Anders als von der Leyens Aussage, dass die Bundeswehr keinesfalls weiter schrumpfen darf.
Die Bundeswehr soll also wachsen, soweit Anja Günther im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info, 18.44 Uhr. Hamburg machte den Anfang und verhängte Fahrverbote für bestimmte Dieselautos auf 2 kurzen innerstädtischen Strecken. Mit viel Werbeaufwand und mit noch mehr Schildern wurden Autofahrer dazu angehalten, Umwege zu fahren. Und selbst der Laie erkennt sofort, dass damit keineswegs der Schadstoffausstoß der Fahrzeuge verringert wird, sondern der Dreck wird einfach in einem weiteren Umkreis verteilt. Die Verkehrswende sieht so nicht aus, das meinen jedenfalls Umweltverbände. 3 von ihnen machten heute in Berlin noch einmal klar, was sie von der Politik erwarten. Und sie erwarten es schnell. Wassily Gollot berichtet.
Autokanzlerin oder Klimakanzlerin? Diese Frage hat Angela Merkel den deutschen Umweltschutzverbänden noch nicht beantwortet. Hubert Weiger ist Vorsitzender des Bundes für Umwelt- und Naturschutz in Deutschland, kurz BUND. Er kritisiert den aus seiner Sicht fehlenden Aufklärungswillen der Bundesregierung im Abgasskandal und bleibt bei seiner Kernforderung kompromisslos.
Wir verstoßen in Deutschland seit Jahren gegen geltendes europäisches Umweltrecht. Und deswegen brauchen wir endlich eine verpflichtende Nachrüstung der Dieselfahrzeuge. Und zwar zulasten der Hersteller und nicht zulasten derjenigen, die im guten Glauben, dass sie etwas auch für die Umwelt tun, diese Autos gekauft haben.
Die Forderung nach der Hardware-Nachrüstung für Dieselautos ist nicht neu. Weil die Bundesregierung nach Meinung der Umweltverbände nicht konsequent genug handelt, klagen sie vor Gericht. In Hamburg wurden so die ersten Fahrverbote für Diesel eingeführt, die nicht die Abgasnorm Euro 6 erfüllen. Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, betont, dass die Entscheidung der Politik gegen Hardware-Nachrüstungen weitere Fahrverbote nach sich ziehen könnte.
Wir werden morgen die nächste Verhandlung zu Frankfurt haben in Wiesbaden vor dem Verwaltungsgericht. Wir sind zuversichtlich, dass wir die restlichen ungefähr 25 Verfahren, die laufen, genauso gewinnen werden. Und ich setze im Moment tatsächlich auf den Europäischen Gerichtshof und die höchsten deutschen Gerichte, dass sie eben die Bundesregierung und die Landesregierungen zwingen, endlich das Recht der Menschen auf saubere Luft zu akzeptieren und Dieselfahrverbote sehr kurzfristig, das heißt noch in diesem Winter, zu verabschieden.
Den Umweltverbänden geht es darum, dass die Grenzwerte für Stickstoffdioxid in den Städten eingehalten werden. Das sei noch immer nicht der Fall, sagt BUND-Chef Weiger und fordert eine grundlegende Mobilitätswende.
Wir brauchen nicht mehr die Fixierung auf SUVs. Wir brauchen Autos, die tatsächlich mit weniger Schadstoffen betrieben werden. Wir brauchen einen deutlichen Zuwachs der E-Mobilität. Wir brauchen leichtere, angepasstere Autos und wir brauchen vor allem einen deutlichen Ausbau im Bereich des gesamten öffentlichen Personenverkehrs. Und zwar nicht nur in den Städten, sondern auch im ländlichen Raum.
BUND, Umwelthilfe und Ökologischer Verkehrsclub drängen die Bundesregierung dazu, sich klar zu ihrem selbstgesteckten Ziel zu bekennen. Demnach soll der CO2-Ausstoß bis zum Jahr 2030 um 40-42% reduziert werden. Davon hängt das Klima, die Gesundheit und der zukünftige Erfolg des Wirtschaftsstandorts Deutschland ab, sagen die Umweltschützer.
Führungskräfte und Chefs aufgepasst, Lob für die Mitarbeiter und ein gutes Betriebsklima sorgen für bessere Ergebnisse des Unternehmens und senkt die Zahl der Fehltage. Es scheint eine Binsenweisheit zu sein, dass motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach besser arbeiten, aber anscheinend ist das doch noch nicht überall bekannt. So hat es die AOK zumindest in einer Studie zusammengetragen, die in Berlin vorgestellt wurde. Bettina Meyer berichtet.
Wer das Gefühl hat, bei der Arbeit etwas Sinnvolles zu tun und dass er vom Chef und von den Kollegen wertgeschätzt wird, ist weniger krank. Das hat eine Studie der AOK herausgefunden, bei der die Krankenkasse bundesweit rund 2000 Personen zwischen 16 und 65 Jahren befragt hat. Bei denen, die sich am Arbeitsplatz wohlfühlen, sind es 10 Arbeitsunfähigkeitstage. Bei denen, die sich unwohl bei der Arbeit fühlen, sind es gleich 20 Fehltage, so Helmut Schröder, stellvertretender Geschäftsführer des Wissenschaftlichen Instituts der AOK.
Das heißt, für die Unternehmen da auch aktiv zu werden, weil es bedeutet, wenn es mir gelingt, dass die Beschäftigten, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Arbeitsplatz sich wohlfühlen, fehlen sie einfach deutlich weniger häufiger am Arbeitsplatz wegen krankheitsbedingten Beschwerden.
Um den Krankenstand im Unternehmen zu senken, kann der Chef entscheidend mitwirken. Denn der Führungskraft im Unternehmen kommt eine bedeutende Rolle zu, so die Studie. Um Arbeit sinnvoll zu erleben, sei vor allem die Unternehmenskultur wichtig und ob ein Mitarbeiter ein gutes Verhältnis zum Chef hat. Dann gehen die Leute freudiger zur Arbeit und sind weniger krank, so Schröder. Ihm zufolge können Chefs ihren Mitarbeitern vor allem Loyalität vermitteln.
Unter Loyalität wird das verstanden, dass man beispielsweise auch eine Fehlerkultur hat, dass ich, wenn ich einen Fehler mache, dass das Unternehmen mich nicht hängen lässt, sondern mich unterstützt. Wenn ich vielleicht selber in einer Krise bin, eine persönliche Krise, dass ich eine Scheidung oder einen Todesfall in der Familie habe, dass ich dann entsprechende Unterstützung bekomme. All das sind Komponenten, die mit einer guten Unternehmenskultur Natur einhergeht, dass ich loyal aufgefangen werde, wenn ich entsprechende Probleme habe.
Allerdings sei das nicht immer der Fall, so Schröder. Nur knapp 70% der Befragten gaben an, dass ihr Unternehmen sich loyal verhalte. Probleme mit der Arbeitszufriedenheit tauchen aber auch oft mit steigendem Alter auf, so die Studie. Dann sind Mitarbeiter nicht immer voll im Unternehmen einsetzbar. Der Sinn der Arbeit geht verloren. Erfahrung damit hat Deutschlands größter kommunaler Stadtreinigungsbetrieb, die Berliner BSR. Das Unternehmen hat einen eigenen Geschäftsbereich für betriebliches Gesundheitsmanagement gegründet, unter anderem, weil der Altersdurchschnitt im Betrieb 50 Jahre beträgt, so Anke Brinkmann, Leiterin des Gesundheitsmanagements der BSR. Laut Brinkmann steigen die Fehlzeiten, weil Mitarbeiter ihre Arbeit, die sie einmal als sinnvoll erlebt haben, nicht mehr ausüben können, so wie bei einer Mitarbeiterin, die sie beschreibt.
Diese Mitarbeiterin hat eine Umschulung durchgeführt zur Sachbearbeiterin und die ist jetzt Botschafterin für die BSR und erklärt in Kitas und Schulen, wie Mülltrennung funktioniert und was mit den Ressourcen passiert.
In den vergangenen 7 Monaten sei der Krankenstand mithilfe des Gesundheitsmanagements um 5% zurückgegangen, so Brinkmann. Des Weiteren ist laut der AOK-Studie Arbeitnehmern wichtig, gut mit Kollegen zusammenzuarbeiten und dass das Betriebsklima gut ist. Eine weniger wichtige Rolle als gedacht spielte die Entlohnung. Im Durchschnitt betrug der Fehlzeitenstand bei den Befragten im vergangenen Jahr 12,1 Tage.
In Syrien, da schickt sich Machthaber Assad an, die letzten verbliebenen Rebellenstützpunkte rund um Idlib zu erobern. Und offenbar leistet die russische Luftwaffe dabei vorbereitende Dienste. Nach Darstellung des Kremls in Moskau trügen Terroristen zur Destabilisierung der Lage um Idlib bei. Carsten Kühntop zur Lage in Syrien.
Es waren die ersten Luftschläge der Russen auf die Provinz Idlib seit Mitte August, im Visier etwa 30 Ziele. Während der vergangenen Wochen hatten lediglich syrische Kampfjets und Artilleriegeschütze Idlib immer wieder angegriffen. Gleichzeitig verlegt Präsident Assad seit gut 3 Wochen immer mehr Truppen an die Front. Er will zeigen, dass er entschlossen ist, auch die letzte große Hochburg der Aufständischen zurückzuerobern. Die Entscheidung darüber könnte am Freitag fallen, wenn die Präsidenten Russlands, der Türkei und des Iran in Teheran zusammenkommen. In syrischen Regierungskreisen hieß es kürzlich, dass eine abgestufte Offensive in mehreren Phasen wahrscheinlich sei. Ankara fürchtet, dass bei einem Großangriff viele Menschen aus Idlib in die Türkei fliehen könnten. In Idlib leben geschätzt 3 Millionen Menschen, etwa jeder zweite ein Binnenflüchtling. Unter den Bewaffneten dort dominieren radikale Islamisten und Dschihadisten. Der russische Außenminister sprach deshalb kürzlich von einem eiternden Geschwür, das liquidiert werden müsse.
In Frankreich ist die politische Sommerpause turbulent zu Ende gegangen. Präsident Macron musste sein Kabinett umbilden, weil 2 Minister zurückgetreten sind. Umweltminister Hulot hatte bereits vor 2 Wochen das Handtuch geworfen, weil er meinte, er könnte nichts mehr bewegen. Und für ihn hat der Präsident heute einen Nachfolger präsentiert. Und dabei musste er kurzfristig noch einen weiteren Abgang verkraften, denn Sportministerin Fessel trat ebenfalls zurück. Ob die Turbulenzen im Kabinett Macron jetzt vorbei sind, weiß Barbara Kostolnik.
Es ist die kleine Lösung geworden. Im Umweltministerium folgt der Präsident der französischen Nationalversammlung, François de Rugy, auf Nicolas Hulot. De Rugy stammt aus der ökologischen Partei, die er mitgegründet hat, gilt aber zugleich als überzeugter und loyaler Anhänger des Präsidenten. Er hat schon frühzeitig für Emmanuel Macron getrommelt, als der noch Kandidat war, und dürfte weniger Probleme bereiten als sein sperriger Vorgänger. Nach dem überraschenden Rücktritt von Nicolas Hulot war mit Spannung erwartet worden, wen der Präsident dafür auswählen würde, die offene grüne Flanke in der Regierung zu besetzen. Auch bei der 2. Personalie galt für Macron offenbar keine Experimente. Für die scheidende Sportministerin Laura Flessel, ehemalige Olympiasiegerin im Fechten und beliebtestes Kabinettsmitglied, die am Morgen aus persönlichen Gründen angekündigt hatte, der Regierung nicht mehr angehören zu wollen, holte Macron Roxana Maracignanou. Auch sie ist ehemalige Spitzensportlerin, Schwimmerin dieses Mal. Sie gewann auf der Langstrecke Weltmeister- und Europameistertitel. Keine großen Umbrüche also im Kabinett. Nach den hektischen letzten Tagen möchte der Präsident offenbar signalisieren, dass kleinere Veränderungen ausreichen, um die Lage im Griff zu halten.
In den USA, da gelten ja die obersten Richter für den Präsidenten als ein wichtiges Machtzentrum, denn sie sind erstens auf Lebenszeit ernannt und zweitens werden sie vom Präsidenten ausgesucht. Und er kann sich also mutmaßlich seinen Einfluss sichern über die eigene Amtszeit hinaus. So sieht es auf jeden Fall Donald Trump. Er hat nun die Chance, einen weiteren Richterstuhl am Supreme Court mit einem genehmen Kandidaten zu besetzen. Doch Brett Kavanaugh ist ein außerordentlich umstrittener Zeitgenosse. Heute begann seine Anhörung vor dem Senat in Washington. Von dort Arthur Landwehr.
Mindestens 17 Stunden wird Brett Kavanaugh heute Rede und Antwort stehen müssen und bis zur letzten Minute wird über den Ablauf taktiert. Tausende Schriftstücke, die etwas über die Rechtsauffassung von Trumps Kandidaten aussagen, wurden erst kurzfristig an die Senatoren weitergeleitet. Rund 100.000 hat das Weiße Haus als geheim eingestuft und ganz verschlossen. Es geht um Kavanaughs frühere Entscheidungen und seine Rolle als Jurist im Weißen Haus. Mit Brett Kavanaugh als oberstem Richter erfüllt Donald Trump ein zentrales Wahlkampfversprechen an seine religiös-konservative Klientel, jemanden auf Lebenszeit zum Richter zu machen, der im Zweifel das Recht in deren Sinne auslegt. Bei der heute beginnenden Anhörung für Kavanaugh wird er genau die Fragen nach seiner Haltung beantworten müssen, die seit Jahrzehnten ideologische Streitthemen sind. Das Recht auf Abtreibung, Gleichstellung von Homosexuellen, Waffengesetze. Es geht aber auch um den Präsidenten selbst. Denn sollte der Kongress Trump eines Tages vorladen oder Akteneinsicht verlangen, wird das mit großer Wahrscheinlichkeit vor dem obersten Gerichtshof landen. Und da könnte Kavanaughs Stimme den Ausschlag geben.
Wenn der Name einer Firma zum Synonym für eine bestimmte Sache wird, dann ist eines garantiert erreicht: Die Marke hat sich mit dem Zweck verbunden. Und keiner sagt ja mehr Papiertaschentuch oder Klebestreifen. Jeder kennt die entsprechende Marke. Und wer im Internet sucht, der googelt. Jedenfalls in der Mehrzahl. Google hat es in nur 20 Jahren geschafft, seine Marke auf der ganzen Welt einzuprägen. Doch die Beliebtheit hat ihren Preis. Es sind unsere Daten, mit denen wir Google füttern. 20 Jahre Google, von der Garagenfirma zum Weltkonzern. Markus Schuler blickt zurück.
Eigentlich hätte Google Rückenmassage Backrub heißen sollen. Zum Glück haben sich die beiden Gründer Sergey Brin und Larry Page anders entschieden. Der Name Google ist angelehnt an die mathematische Bezeichnung Google. Sie steht für eine 1 mit 100 Nullen. Der Journalist Stephen Levy hat 2011 die erste Google-Biografie In the Plex geschrieben. Ende der 90er Jahre, so erzählt er, hätte die junge Internetwelt geglaubt, die Suche im Netz sei ausgereizt. Doch dann kam Google und es war ganz anders.
People thought that search was cured, right? And that it was as good as it was going to get. Then Google came along and it was something so good that it was different.
Google ist kein von Menschenhand gepflegter Katalog mit Einträgen, sondern ein Roboter, der das Internet nach neuen Seiten durchforstet und automatisch ein Verzeichnis anlegt. Das Besondere, die Suchmaschine beurteilt die Wichtigkeit einer Website, indem es die Verbindungen, die Links untereinander gewichtet, der sogenannte PageRank. Das erste Startkapital kam von Sun Microsystems Mitgründer Andreas von Bechtolsheim. Ein Scheck über $100.000, erzählt Google-Gründer Larry Page.
And at the time we had no company at all.
Unsere Firma existierte damals nicht. Wir konnten den Scheck anfangs erst gar nicht einlösen. Und deshalb ließen Page und Brin am 4. September 1998 Google als Unternehmen registrieren. Genauso clever war die Geschäftsidee des Startups, das in den ersten Wochen in einer Garage im Silicon Valley residierte. Neben den Suchtreffern gibt es kleine Werbeanzeigen, die thematisch zur Suche passen. Den Preis für die beste Anzeigenposition regelt ein automatisches Bieterverfahren. Damit ließ sich nicht nur schnell, sondern auch viel Geld verdienen. Doch die Google-Gründer wollten sich von der Konkurrenz aus IBM, Microsoft oder Apple unterscheiden. Man wollte die Welt verbessern. Das inoffizielle Firmenmotto: nicht böse sein, don't be evil, Google-Biograf Stephen Levy. Der Slogan war nützlich. Er half, ein Gespür für falsch und richtig zu entwickeln. Nicht nur für die Kunden, sondern auch für die Mitarbeiter. Das haben die Gründer auch beim Börsengang betont. Sie seien bereit, auch auf Gewinne zu verzichten. Heute ist alles anders. Wer auf dem Highway 101 aus Richtung San Francisco kommend gen Süden an Mountain View vorbeifährt, sieht ein Google-Gebäude nach dem anderen. Das ehemalige Startup ist ein milliardenschwerer Konzern. Er entwickelt selbstfahrende Autos, investiert in Biotechnologie, die unser Leben verlängern soll, baut Thermostate und verkauft Android-Smartphones. Doch die wichtigste Frage ist bis heute unbeantwortet und sie dürfte noch lange ein Geheimnis bleiben. Das ist die des Datenschutzes. Wie viel weiß Google wirklich über seine Nutzer? Bislang, so sagt Unternehmensbiograf Stephen Levy im ARD-Interview, sei das kalifornische Unternehmen mit einem blauen Auge davongekommen. Das Blatt könnte sich wenden. Ich glaube nicht, dass man dort denkt: Wow, wir haben alles richtig gemacht. Eher stoßen sie gerade einen Seufzer der Erleichterung aus, dass sie nicht unter Beobachtung stehen.
Das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Ich bin Jochen Fischer.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.